Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, aber wenn man so lange mit Leuten zusammenarbeitet, intensiv, dann lernt man die natürlich auch ziemlich gut kennen. Ja, weil die erzählen einem ja natürlich schon auch Sachen, die sie normalerweise nicht erzählen. Und wenn, dann lernst du dich immer besser kennen. Und bei uns sind in vielen Fällen daraus eben wirklich Freundschaften entstanden.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, bei dem ich mich selbst so ein bisschen schäme, dass ich ihn erst jetzt zu Gast habe, denn ich hätte ihn eigentlich, diesen Podcast gibt es ja schon seit 7 Jahren, viel früher hier haben müssen, weil er einer der bekanntesten Juristen, einer der bekanntesten Anwälte Deutschlands ist. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt die Gelegenheit gibt, dass wir heute sprechen können. Eine gute Gelegenheit, denn er hat ein Buch geschrieben über ein Leben und ich gebe es gerne zu. Gerade für diesen Podcast bekomme ich immer relativ viele Bücher und ich nehme mir immer vor, diese Bücher zu lesen. Und dann ist es manchmal knapp und ich denke so, ach, jetzt lies mal quer. Und ich gebe es zu, ich hatte auch nicht so, ich hatte es in der Bahn zur Hand genommen und wollte es querlesen und ich konnte es nicht querlesen. Ich musste es komplett von Anfang bis Ende durchlesen. Weil es, wie soll ich sagen, kein Leben beschreibt, sondern ein Rausch von Leben. Also ich kann gar nicht glauben, dass so viele Ereignisse, so viele Menschen, so viel Energie in ein einzelnes Leben passt, was ja noch lange nicht zu Ende ist. Und habe so viele Fragen. Wir werden in den nächsten 45 Minuten über Menschen sprechen, wie über Karl Lagerfeld zum Beispiel. Wir werden aber auch über eine Freundin von Boris Becker sprechen, die man schon lange nicht mehr kennt. Wir werden über Caroline von Monaco sprechen, wir werden über Ferdinand von Piëch sprechen und ich werde mit meinem Gast darüber sprechen, wie er das alles, was er so gemacht hat, geschafft hat, bis zu 10 Verhandlungen am Tag vor Gericht. Aber auch diese Mischung aus Klienten werden Freunde, aus Freundinnen werden Klienten und diese unbändigen Lust, immer noch mehr zu machen. Und dabei fand ich, hat er eigentlich gar nicht so einen einfachen Start ins Leben gehabt. Viele würden denken, doch schon, aber ich fand nicht. Und jetzt fragen sich alle, wer ist denn das? Und es ist Matthias Prinz. Matthias, großartig, dass du heute hier bist. Du musst erst mal sagen, warum jetzt ein Buch? Weil du hättest auch schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren ein Buch schreiben können. Warum jetzt? Es heißt übrigens, das darf man nicht vergessen, bis in die letzte Instanz, eine Lebens- und Rechtsgeschichte.
Ja, also guten Morgen, lieber Lars. Ja, freue mich sehr, dass ich hier bin. Warum habe ich das Buch jetzt geschrieben? Ich kann dir sagen, ich werde 70 im nächsten Jahr. Und irgendwie denkt man dann so drüber nach, wie das Leben so war. Und dann habe ich mit meinen Kindern immer viel erlebt. Die interessieren sich auch für Juristerei. Aber die schauen sich im Fernsehen diese Serien an, Suits und Lincoln Lawyer und so. Und als ich mit denen diese Serien gesehen habe, habe ich gedacht, mein Leben war eigentlich viel interessanter. Warum schreibe ich das nicht mal zusammen? Und das war eigentlich der Grund, warum ich es angefangen habe zu schreiben.
Und dann geht es ganz am Anfang los. Und das wissen vielleicht viele, aber ich erzähle es auch nochmal. Dein Vater ist der legendäre Günther Prinz gewesen. Legendär deshalb, weil er, glaube ich, der Bild-Chefredakteur war mit den höchsten Auflagen in der Geschichte der Bild-Zeitung. Und ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn man in Hamburg aufwächst als Chef, als Kind des Bild-Chefredakteurs? Weil viel mehr kann man journalistisch gar nicht erreichen. Er ist dann später ja noch, ist er noch Vorstandsvorsitzender geworden von Springer auch noch. Also das war eine der mächtigsten Figuren im deutschen Journalismus, in der deutschen Mediengeschäft. Und dann steht man da und geht in Blankenese, bist du zur Schule gegangen, geht in Blankenese zur Schule. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man dann hört, ach, guck mal, der Matthias, das ist doch der Sohn von dem Bildchef, dass es gar nicht so einfach war. Das meinte ich. Das ist, also einerseits denkt man, finanziell und alles prima. Andererseits ist das wahrscheinlich, war das was anderes, als wenn man heute der Sohn der Bild-Chefredakteurin ist oder was auch immer.
Bild war damals natürlich total in der Kritik. Es gab diese ganzen Demos, enteignet Springer, es gab die Wallraff-Bücher. Also mit Bild konntest du eigentlich niemanden mehr begeistern. Und ich kam halt als kleiner Junge aus München hierher und bin dann mit 15 in Blankenese in die Schule gegangen. Mhm. Und um mich herum, die ganzen Mitschüler waren alle grundsätzlich gegen die Bild-Zeitung eingestellt. Dann sprach ich auch noch bayerisch, was furchtbar war, und hatte ganz lange Haare. Also in der Kombination bin ich in Blankenese nicht sehr gut angekommen.
Und hast nicht Hockey gespielt, sondern, das wusste ich auch nicht, Taekwondo gemacht.
Ja. Das habe ich mitgebracht aus München, weil ich da einen super Trainer hatte, glaube ich, den besten Trainer der Welt, Konje war. Das kann man sich immer noch anschauen. Bei YouTube kann man, wenn man den Namen eingibt, der schlägt wirklich ganze Steine, richtige Bachkiesel mit der Hand in Staub. So, das war mein Lehrer, der hat mir das beigebracht in München. Und dann kam ich hierher und es machte ein Schüler von ihm gerade eine Schule auf in Bahrenfeld. Und dann bin ich immer von Rissen nach Bahrenfeld gefahren jeden Tag und habe Taekwondo trainiert.
Warum Taekwondo? Weil das ist ja so eine, also bis heute so eine Sportart, wo man lange suchen muss, bis man jemanden trifft oder länger suchen muss. Weil so die klassischen Sportarten wären natürlich Fußball gewesen. In Blankenese dann spielt man auch gern mal Hockey oder man macht auf jeden Fall irgendwas.
Golf.
Stimmt auch schon. Wieso Taekwondo?
Ein Klassenkamerad hat mich damit hingenommen und da gab es einen Lehrgang von Kwon-Je Wa, der dann da die ganzen Schwarzgurte unterrichtet hat, und ich habe mir das angeschaut und fand es begeisternd. Und der kam nach dem Training zu mir, hat mich angesprochen und hat mich geworben fürs Taekwondo, quasi lebenslänglich. Und als ich dann hier in Hamburg ankam, wie gesagt, so richtig in der Schule war ich nicht geliebt. Die Schule hat mir auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt 4-5 Stunden Taekwondo am Tag gemacht, bis ich in der Nationalmannschaft war.
Das zieht sich durch dieses Buch wie ein roter Faden. Und das stelle ich immer wieder fest bei den Menschen, die in diesem Podcast sind. Wenn du eine Sache gemacht hast, dann hast du es eigentlich immer versucht, so zu machen, dass du zu den Besten gehörst oder täuscht es.
Ja.
Kam das vom Vater?
Nö, ich gewinne lieber, als dass ich verliere. Und deswegen habe ich das halt auch immer alles gemacht, wo ich gewonnen habe. Und habe auch mich entsprechend darauf eingestellt mit Training, dass das mir gelingt. Ich wollte immer gern gewinnen.
Das gilt dann auch bis vor Gericht als Jurist. Wobei ich dann zwischendurch gedacht habe, wenn man so einen Vater hat, der so erfolgreicher Journalist ist, und das war ja auch bei dir so, Journalismus und die Art, wie du jetzt schreibst, zeigt ja auch, dass du es hättest können. Journalismus war bis zuletzt auch eine Alternative zur Juristerei?
Ja. Ich habe dann relativ früh angefangen, neben meinem Studium bei der Bild-Zeitung zu arbeiten, und habe hier in Hamburg so eine Jugendseite gemacht.
Okay.
Die hieß Fix was los in Hamburg. War immer freitags in der Bild-Zeitung. Und ich hatte jeden Tag eine kleine Kolumne und habe sozusagen das ganze Hamburger Clubleben auf die Art und Weise kennengelernt, darüber geschrieben und immer mehr Jugendthemen eigentlich in die Bild gebracht. Und ich war im 4. oder 5. Semester. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Bernhard Servatius, der gerade gestorben ist vor 2 Tagen oder 3 Tagen. Und Bernhard hat nach den 4 Wochen Praktikum zu mir gesagt, Matthias, was willst du denn jetzt werden? Was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich häng so hin und her, ob Journalismus oder Jurist. Vielleicht werde ich doch Anwalt oder doch Schreiber. Und dann sagte der, weißt du, wenn du Journalist wirst, bist du dein ganzes Leben immer nur der Sohn deines Vaters, werd mal lieber Jurist. Und diesen Rat habe ich dann befolgt.
Okay, das war das Ausschlaggebende? Weil sonst immer, ach guck mal, da ist der kleine Prinz. Im Wasser des Wortes, genau.
Ja. Okay. Ich habe ja dann auch bei Bild unterm Pseudonym geschrieben, um das eben zu vermeiden. Ich wollte eben nicht nur der kleine Prinz.
Okay, das heißt, und welches Pseudonym war das?
Meine beiden Vornamen, Matthias Leo.
Okay, Matthias Leo ist in Wahrheit Matthias Prinz. Das hast du dann gemeinsam, habe ich das richtig mitgekriegt, mit Sven Simon, der auch nicht unter seinem richtigen Namen fotografiert hat. War sein richtiger Name wer gewesen?
Axel Springer Junior.
Mhm. War das ein Freund?
Enger Freund.
Und das kommt auch in diesem Buch vor, das wissen ja dann vielleicht jüngere Leute, die das Podcast hören, nicht mehr. Also, Der Sohn von Axel Springer, Sven Simon, war ein begnadeter Fotograf,
ja,
ein wirklich toller Fotograf. Und du beschreibst ihn als sehr lebenslustigen, sehr fröhlichen Menschen. Mhm. Und umso entsetzter warst du, als du eines Tages erfuhr, dass er sich in Alsterdorf mit einer Pistole erschossen hat.
Mhm.
Es gab keine Anzeichen dafür, nichts, dass man...
Wir haben 3 Tage vorher noch auf Sylt zusammengesessen und Risiko gespielt, dieses Brettspiel mit meiner damaligen Freundin. Und die ist dann mit ihm nach Hamburg gefahren, kurz nach Silvester. Ich glaube, am 3. Januar hat er sich umgebracht und ist dann, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ist dann eben nachts in der Brabantstraße aufgestanden, hat sich auf eine Parkbank gesetzt, hat sich sein kurzläufiges Smith & Wesson 38 in den langläufigen in den Mund gesteckt und abgedrückt.
Und am Ende hat man das bis heute, weiß man bis heute, ist es tatsächlich auch da diese Frage, der Sohn von Axel Springer zu sein, war eine zu große Last, war die Erwartung des
Freundes. Ich weiß nicht, warum das war. Ja. Das kann man heute schwer sagen, aber ich weiß, dass er ein begnadeter Fotograf war. Mhm. Er hat diese tollen Fotos gemacht. Es gibt dieses eine Foto, Uwe Seeler nach der verlorenen Weltmeisterschaft,
genau,
mit hängendem Kopf, und dann gibt es eben Brands Kniefall in Warschau. Mhm. Das sind tolle Weltklasse-Fotos.
Das ikonische Fotos, genau. Ja. Und habt ihr darüber mal gesprochen, weil ihr wart ja in einer ähnlichen Lage. Also ihr wart beide Söhne von.
Ja, aber er war halt sehr viel älter als ich. Okay. Deswegen haben wir darüber nicht gesprochen. Der hat mir eher so mitgenommen und mir gezeigt, wie schön die Welt sein kann. Ich war bei meinem ersten Fußballspiel mit ihm und bei meinem ersten Beatles-Konzert und so.
Vor unserem Gespräch habe ich gedacht, eigentlich muss ich mit dir sprechen, weil du hast auch mal das Hamburger Abendblatt ausgetragen. Stimmt das?
Ja.
Ja. Aber, und jetzt kommt es nämlich, du hast das Hamburger Abendblatt auch mal verklagt.
Ja.
Und dafür gesorgt, und das passiert gar nicht so, ist gar nicht so oft passiert in der inzwischen 77 Jahre dauernden Geschichte des Hamburger Abendblatts, dass eine Gegendarstellung auf der Seite 1 des Hamburger Abendblatts abgedruckt werden musste, richtig? Mhm. Und das hatte, das musst du erzählen, was es eigentlich war, das hatte irgendwas mit Sylt und mit Kampen zu tun. Was haben wir denn über Sylt und Kampen berichtet, dass es eine Gegendarstellung geben musste?
Gab es eine Serie damals über Immobilienspekulationen auf Sylt.
Mhm.
Mein Patenonkel Bautzi Wiesner, der war Reporter beim Tagesspiegel, der hatte sich auf Sylt zur Ruhe gesetzt. Und als nun da die Unruhe wegen der angeblichen Korruptions- oder Immobilienskandale hochkam, kamen die zu mir und baten darum, dass ich sie vertrete.
Mhm.
Und dann habe ich die Gegendarstellung auf der Titelseite durchgeführt.
Was hat das Abendblatt damals berichtet? Das Abendblatt berichtet da, weißt du das noch? Wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, ich weiß, es so lange her. Aber es ging halt um Immobilienspekulationen und Korruption in Kampen.
Und es war ja nicht dein erster Fall. Der erste Fall, der dich bekannt gemacht hat, das habe ich mit großem Interesse gelesen, war was relativ Profanes. Es ging um Glatteis.
Mhm.
Nämlich? Glatteis und Hamburg.
Ich bin aus Harvard nach Rio gegangen, habe da noch ein halbes Jahr mein Referendariat zu Ende gemacht, bin dann zurück nach Hamburg gekommen, habe dann hier noch meine OLG-Station gemacht, wurde dann Anwalt und wollte eigentlich wieder nach New York oder nach Rio zurück, aber auf dem Weg habe ich noch mal kurz bei einem Freund von mir in Blankenese in der Kanzlei mitgearbeitet. Und da kam dieses unglaubliche Mandat, kam ein Oberleutnant der Bundeswehr, glaube ich, der war mit seinem goldenen Manta bei Glatteis irgendwie gegen Baum gefahren und wir haben die Stadt verklagt wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, wegen Verletzung der Streupflicht und haben tatsächlich 80% des Unfallschadens von der Stadt erstattet bekommen. Und das war natürlich so ein ungewöhnliches Ergebnis, dass alle Medien damit voll waren und plötzlich war ich bekannt wegen des Glatteises.
War dir aber relativ schnell klar, du möchtest mit solchen Fällen, oder hätte es auch sein können, hättest du sagen können, so, solche Fälle machst du dann, wie du so einen Anwalt machst, so alles Mögliche?
Ja, so Feldwald- und Wiesenanwalt habe ich am Anfang gemacht dann 2-3 Jahre, so mit Pflichtverteidigung und allem drin und dran, einfach um Berufspraxis zu kriegen.
Okay, und dann war aber klar, du musst dich irgendwie spezialisieren und dann lag nahe Medien, journalistische Erfahrung, den Papa... Dann lag nahe, irgendwas mit Medien zu machen, der Medienanwalt zu werden?
Nee. War reiner Zufall. Ich habe dann Julius Hacketal verteidigt, diesen
Arzt?
Berühmten querulatorischen Mediziner, der in einem berühmten Sterbehilfefall, das war damals, war Sterbehilfe noch verboten also das ist jetzt sehr falsch, was ich sage. Also auch heute ist sie nicht erlaubt.
Genau, richtig.
Aber damals war es noch sehr viel schlimmer und es kam eine furchtbar entstellte Frau zu ihm in seine Privatklinik. Die hatte einen Tumor um den Trigeminusnerv, um den Gesichtsnerv. Mhm. Und der war mehrfach operiert worden, die sah aus wie Dracula und hatte ständige Schmerzen, weil der Tumor auf diesen Nerv drückte. Und ging zu Hacketal und sagte, sie wolle gerne sterben. Der ließ sich anwaltlich beraten. Und dann hat ihm ein Kollege aus München erklärt, es gibt die ärztliche Garantenpflicht. Du bist als Arzt in einer Sondersituation. Bei dir ist unterlassene Hilfeleistung nicht nur unterlassene Hilfeleistung, sondern bei dir kann es auch tatsächlich täterschaftlicher Totschlag sein. Mhm. Und hat ihm das so erklärt, hat gesagt, also wenn du der einen Strick gibst, dass die sich aufhängt, dann musst du sie abschneiden, wenn sie hängt. Und das hat Hacketal sich das überlegt und hat dann gesagt, wie wäre es denn dann mit Zyankali? Da gibt es keine Rettung.
Ja.
Und dann hat er ein Video aufgenommen, die Frau saß vor ihm. Er sagte, Frau Eckert, Sie wissen, was in diesem Glas ist. Mhm. Und sie sagte, ja, lieber Herr Professor, helfen Sie mir zu sterben, ich will sterben. Und dann hat sie das getrunken und starb. Mhm. Und Hacketal füllte den Totenschein aus und schrieb drauf, Vergiftung durch Zyankali. Weil er gesagt hat, ich gebe zwar Sterbehilfe, aber ich fülle keine falschen Totenscheine aus. Naja, und dann wurde er angeklagt und ich bekam das Mandat durch einen reinen Zufall und habe dann dafür gesorgt, dass er, das Verfahren wurde eingestellt, er behielt seine Approbation, alles war hundertprozentiger Sieger und damit war ich mit 29 ein berühmter Anwalt.
Okay, und dann kamen sozusagen andere auf dich zu, sehr, sehr viele, das kann man in dem Buch nachlesen, es tauchen eigentlich alle Namen auf, die man so kennt, ich würde nur ein paar rausgreifen, extrem wichtig für dich war Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, den du dann, das ist ja auch interessant, vertreten hast gegen, Achtung, die Bild-Zeitung. Mhm. Was dann ja häufiger passierte, wie hat dein Papa darauf reagiert, dass du dann permanent, weil das ist natürlich der größte Angriffspunkt gewesen, es geht immer bei dir um Verletzung der Persönlichkeitsrechte, sprechen wir auch gleich noch drüber, was interessant ist, diese beiden Pole, ne? Einerseits Meinungsfreiheit, andererseits Persönlichkeitsrechte. Was hat dein Vater dann gesagt, als du anfingst, andauernd am Ende gegen die Bild-Zeitung vorzugehen?
Naja, man muss zwei unterschiedliche Fälle unterscheiden. Der eine Fall ist, die Berichterstattung ist unwahr. Mhm. Die schreiben einfach Quatsch. Dagegen, dass man sich dagegen wehrt, da hatte auch mein Vater keine Bedenken, weil natürlich, ein Journalist will ja nicht unwahr berichten.
Okay.
Sondern jeder möchte eigentlich wahrheitsgemäß berichten. Unterstelle ich jetzt mal. Das andere ist immer Privatsphäre und Intimsphäre. Also an welcher Stelle ist auch eine wahrheitsgemäße Berichterstattung unzulässig, weil du in geschützte Sphären der Person angreifst. Also Klassiker, oben ohne Foto vom Paparazzi auf der Yacht im Sommer. Mhm. Klarer Verstoß gegen die Intimsphäre. Auch wenn es wahr ist, die Person war auf dieser Yacht, darf man nicht drucken. Mhm. Bei dieser zweiten Gruppe hatten wir unterschiedliche Auffassungen.
wie weit man da gehen kann, genau.
Aber wir waren uns eigentlich einig in der grundsätzlichen Beurteilung, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
Genau. Ja. Trotzdem natürlich eine interessante Konstruktion. Und dann kam diese Situation mit Karl Lagerfeld. Und das finde ich, auch das ist interessant. Ganz oft sind offensichtlich Klienten von dir, ja, würdest du sagen, Karl Lagerfeld war am Ende auch ein Freund, aber auf jeden Fall haben die deine Nähe weit über das Gerichtsmandat oder das Mandat der Vertretung gesucht, ne?
Ja, aus vielen dieser Mandate wurden langjährige Freundschaften, das ist gar keine Frage. Karl Lagerfeld habe ich extrem viel zu verdanken. Mhm. Ich glaube, so viel wie kaum einem anderen.
Was war der Auslöser, was die Bild-Zeitung hatte, was berichtet über ihn? Also, Karl Lagerfeld soll gepöbelt haben im Flugzeug,
genau. Das weiß ich sogar. Es gibt einen. Also wir hatten hier in Hamburg immer die Pressekammer beim Landgericht, Hamburg, die Zivilkammer 24. Das war über Jahrzehnte das einzige Spezialgericht in Deutschland, weil die diese Spezialzuständigkeiten hatten. Warum? Weil alle Medien inklusive Bild und so waren in Hamburg.
Genau.
Und das war dann am einfachsten, da zu klagen. Und 11 Jahre lang war Vorsitzender dieser Kammer mein späterer Seniorpartner Manfred Engelschacht. Mhm. Bei Manfred war ich als Referendar beim OLG und viele Jahre später bin ich aus der Kanzlei in Blankenese in die Innenstadt gefahren, weil ich zum Gericht wollte Und da stand er mit seinem Trenchcoat, den er immer bei Ladage und Oelke im Winterschlussverkauf gekauft hat, jedes Jahr neu, mit seinem Borsalino-Hut und an der Bushaltestelle. Und dann habe ich angehalten und gesagt, Herr Engelscher, kann ich Sie bitte in die Stadt nehmen? Mhm. Und dann habe ich ihn mit in die Stadt genommen, dann haben wir ein bisschen geklönt und ich habe ihm erzählt, ich habe gerade ein Büro aufgemacht und ob er nicht Lust hat, da, ich hätte einen Schreibtisch frei. Mhm. Und dann konnte ich den tatsächlich überreden, zu mir zu kommen.
Okay.
Und das, dann habe ich mit Manfred, der musste dann 5 Jahre lang so eine Pause machen, durfte nicht als Anwalt mhm. praktizieren, aber durfte mich ja beraten. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Und eines Tages gab es die Geschichte auf der Titelseite der Bild-Zeitung: Ich bin Lagerfeld, werfen Sie den Krüppel aus dem Flieger. Geschichte war, Lagerfeld sei angeblich in ein First-Class-Abteil gekommen und da saß ein Behinderter und dann hätte er gesagt, werfen Sie den Krüppel raus, ich zahle doch nicht First Class, um auf Krüppel zu schauen. Mhm. Es rief bei Manfred Engelschall an, dann die langjährige PR-Dame von Karl, Mariette André, mhm. und sagte, Herr Engelschall, können Sie uns helfen? Eine furchtbare Geschichte, stimmt nicht. Manfred durfte aber nicht. Außerdem interessierte ihn Karl Lagerfeld okay. überhaupt nicht.
Okay.
Sondern sagte dann, Matthias, mach du das doch.
Ja.
Und dann habe ich mit Lagerfeld telefoniert und habe ihn gefragt. Ich sagte, Herr Lagerfeld, dass die Bild-Zeitung denkt sich doch so eine Geschichte nicht aus. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Dann sagte der zu mir, lieber Herr Prinz, ich bin seit Jahrzehnten nicht mehr mit dem Linienflugzeug geflogen. Ich fliege immer nur privat. Ich habe keine Lust, dass die Leute mich anstarren, ja. wenn ich da einsteige. Und dann war uns klar, die Geschichte stimmte nicht.
Und dann haben das heißt, die Geschichte gab es gar nicht?
Nein, die Geschichte stimmte überhaupt
nicht. Weil er nicht in einer Linienmaschine geflogen ist.
Genau. Er war nicht auf diesem Flughafen, er war nicht in der Maschine.
Und man kann es ja auch daran sehen, das beschreibst du in dem Buch so schön, dass der damalige Chefredakteur Hans-Hermann Tietje dann ganz aufgeregt nach Paris fuhr und dann da tagelang versucht hat, ich weiß nicht, ob tagelang, aber auf jeden Fall versucht hat, irgendwie mit Karl Lagerfeld zu sprechen, um irgendwie die Sache aus der Welt zu kriegen. Ne?
Ja. Ja, ja, das war ein Hammer.
Was nicht funktionierte und daraufhin, und dann ist, wie ist das dann? Dann ist Karl Lagerfeld, hat dann gesagt, Mensch, das war ja schön, wollen wir uns auch mal so treffen?
Ja, nee, ich habe dann durchgesetzt, dass erstens die Bild-Zeitung eine Gegendarstellung ja. gedruckt hat, zweitens hat sie eine Entschuldigung gedruckt und der Clou war, das war die Novität, wir haben Thomas Gottschalk, der hatte damals gerade eine Kolumne, mhm. der hatte noch die Sendung Wetten, dass mhm. und hatte eine Kolumne in der Bild. Und dann haben wir einen Deal gemacht, dass Thomas Gottschalk sich in seiner Sendung Wetten, dass, da hatte er die meisten Zuschauer überhaupt von allen, bei dem live anwesenden Karl Lagerfeld entschuldigt hat und gesagt hat, übrigens die Geschichte in der Bild-Zeitung stimmte nicht. Krass. Das war eigentlich das Wichtigste für Lagerfeld, weil der hat noch Jahrzehnte später gesagt, mein Gott, wenn ich einen Behinderten sehe, mache ich eine Kurve drum, weil wer weiß, ob der den Widerruf gesehen hat.
Und das war dann auch der Moment, wo dann Karl Lagerfeld gesagt hat, Mensch, der kannte sie ja alle. Der kannte Claudia Schiffer, Caroline von Monaco und so. Und wann immer die ein Problem war, hat dann Karl Lagerfeld gesagt, ich gebe euch mal die Nummer von Matthias.
Genau. So kamen die alle zu mir.
Tatsächlich. Also heißt, ohne Karl Lagerfeld wäre dieses Buch 80 Seiten kürzer?
Und wäre es sicherlich 80 Seiten kürzer, aber ehrlich gesagt, wer weiß, was dann passiert wäre.
Und was hat sich dann, wie ist dann so eine Freundschaft? Das heißt, habt ihr dann immer nur über so Juristereigeschichten gesprochen oder was? Worüber unterhält sich dann ein Modeschöpfer mit einem Top-Anwalt?
Och, wir haben eine Menge Themen gehabt, okay. ehrlich gesagt. Karl Lagerfeld ist einer der klügsten Menschen, und gebildetsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Mit einer unglaublichen Komik, einem großartigen Humor. Also die Themen sind uns nie ausgegangen.
Weil du kommst ja auch mit unterschiedlichen Menschen zurecht. Ich nehme an, dass sie unterschiedlich sind. Du hast dann auch später Ferdinand von Pirch vertreten. Und dann sieht man, dann bist du eher so in den Bereich Wirtschaft, Unternehmen gegangen. Da ging es um Peter Hartz. Ich will nicht zu viel verraten, muss man sich durchlesen. War mir gar nicht bewusst, dass es da so eine Geschichte gab mit dem berühmten Peter Hartz. Und plötzlich sieht man Fotos von dir, wo dich dann Ferdinand Pirch nach Hause eingeladen hat. Wie geht sowas? Weil an sich sagt man doch, Geschäft ist Geschäft, privat ist privat.
Ja, aber wenn man so lange mit Leuten zusammenarbeitet, intensiv, dann lernt man die natürlich auch ziemlich gut kennen. Ja, weil die erzählen einem ja natürlich schon auch Sachen, die sie normalerweise nicht erzählen. Und dann lernst du dich immer besser kennen und Bei uns sind in vielen Fällen daraus eben wirklich Freundschaften entstanden. Das hat sich so ergeben im Laufe der Jahre. Also Ferdinand Piech habe ich auch wahnsinnig viel zu verdanken. Mhm. Abgesehen mal davon, dass er mir ein Handbike geschenkt hat, mit dem ich immer noch durch die Gegend fahre und mir ein paar Himbeerpflanzen geschenkt hat, die ich eingepflanzt habe und die heute jedes Jahr Kilos von Himbeeren machen. Aber ansonsten habe ich auch viel von ihm gelernt über Autos und über Unternehmensführung und so eine Menge.
Aber das ist auch immer, irgendwie hast du ein nicht versiegenes Interesse am Leben und am Leben anderer. Ne? Ja. Also das ist gar nicht so, das kennt man ja auch von anderen, und sagt, ja, nee, das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das Buch liest, es gibt eigentlich nicht, was dich nicht, wofür du dich nicht begeistern könntest. Wenn du lässt dich dann fallen, du lässt dich darauf ein, du machst die Sachen mit.
Ja, war so. Ich bin immer full power gegangen, wenn ich irgendjemand vertreten habe.
Du hast eine ehemalige Freundin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, du weißt es gleich, von Boris Becker, Karin Schulz, hast du vertreten, obwohl die nicht bezahlen konnte. Und die Bezahlung war, sie hat dir Französisch beigebracht. Mhm. Hat es sowas öfter mal gegeben, dass du bei Fällen, wo du gesagt hast, finde ich interessant, mache ich gern, kann ich bezahlen, dass du dann irgendwelche anderen irgendwie Dinge, also die Himbeersträucher von Ferdinand Piech waren ja obendrauf sicherlich, der wird ja die Rechnung also bezahlt haben.
Die Französischstunden waren ja im Prinzip obendrauf.
Okay. Sozusagen.
Also, ja, ehrlich gesagt, wenn mich Fälle interessiert haben, war mir dann auch das Geld wurscht.
Okay.
Ja, klar, ich muss meinen Laden irgendwie finanzieren und meine Sekretärin und meine Miete und so, aber bei bestimmten Fällen, wenn ich fand, dass die man machen müsste, habe ich die auch so gemacht.
Man kann, ich habe gesagt, es ist nicht nur eine persönliche Geschichte, es ist auch ein Stück Rechtsgeschichte. Und da habe ich interessante Sachen gelernt. Sätze, über die ich gerne mit dir sprechen wollte, weil wir jetzt ja auch in diesem Jahr in einem, sozusagen, weil Prozesse wieder eine neue Bedeutung bekommen haben, interessanterweise durch den Blockprozess. Erste Frage, wäre das so ein Prozess gewesen, der dich gereizt hätte?
Ich mache ja nun seit 30 Jahren kein Strafrecht mehr.
Nee.
Also das ist diese strafrechtlichen Details, diese revisionsrechtlichen, sehr komplizierten Details, das habe ich einfach nicht drauf. Also ich könnte sowas machen, aber dann müsste ich mir irgendeinen Strate oder so dazu holen und das mit dem zusammen machen. Ja.
Aber man kann von dir lernen, ein Satz, den du sagst, ich übersetze ihn mal ins Deutsche, ist, man kann einen Prozess gewinnen, aber in der Öffentlichkeit verlieren. Mhm. Wenn man das weiß, macht man was? Man macht den Prozess gar nicht erst?
Also erstmal ist man ziemlich vorsichtig mit dem, was man anfasst.
Ja.
Weil du hast ja immer das Risiko, dass du mit deinem Prozess, den du führst, die Popularität von der Nachricht, die du eigentlich verhindern willst, erst so richtig
absolut
streust.
Ja.
Ja. Also muss man sich das genau anschauen. Und deswegen gibt's auch heute, und das siehst du ja gerade auch bei dem Fall Block, gibt es ja eben Leute, die machen Litigation PR und versuchen, das zu erklären, was da vor Gericht stattfindet.
Wie weit ist das? Also das frage ich mich nicht nur bei dem, auch bei anderen Prozessen. Man denkt so, okay, in der Öffentlichkeit bildet sich dann ein Urteil und im Fall Block stellt man fest, dass das Urteil ist, glaube ich, schon bei vielen Leuten gebildet. Im Kopf so, da ist doch irgendwas nicht koscher, da hat doch Christina Block oder Eugen Block oder was auch immer. Dann gilt dieser Satz im Zweifel für die Angeklagten gar nicht mehr. Wie weit lässt sich ein Gericht von so einer medialen Berichterstattung beeinflussen? Du hast es ja viel gemerkt, alle Fälle, die du hattest, waren quasi qua Thema ein Medium, eine mediale Geschichte, weil verklagt die Bild-Zeitung, verklagt den, dann gab es die Gegendarstellung. Wie schwierig ist es dann, allen Beteiligten sich davon freizumachen, dass es öffentlich ist?
Ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, dass auch Richter selbstverständlich im Tennisclub sich mit Clubkameraden darüber unterhalten, über den Prozess, den sie gerade führen. Also die werden natürlich schon von der Öffentlichkeit auch eingeholt. Gar keine Frage. Es wird ihnen gespiegelt. Aber darum geht's ja nicht. Diese Litigation PR, der Sinn ist ja nicht unbedingt nur den Prozessverlauf zu beeinflussen, sondern einfach das Image der Beteiligten trotz der Beschädigung durch so ein Verfahren noch halbwegs zu retten.
Fragt man sich, ist das denn so wichtig, wenn das Urteil dann so ausfällt, wie es ausfällt? Also kann man sagen, man kann auch verurteilt werden und trotzdem geht das umgekehrt auch? Du hast gesagt, man kann einen Prozess gewinnen, aber in der Öffentlichkeit verlieren. Geht das auch umgekehrt? Ja.
Ja, klar.
Ein Punkt. Zweiter Punkt hast du gesagt, du hast von Manfred Engelstahl gelernt, auch Richter wollen
nach Hause.
Nach Hause. Ja. Was heißt das? Also das heißt, du hast immer versucht, im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess zu machen, möglichst kurz dich zu halten, um den Richter nicht zu, oder die Richterin nicht zu
zu überlasten. Das habe ich von Manfred Engelscher gelernt. Er hat gesagt, kein Richter liebt lange Schriftsätze. Leider haben wir jetzt die Entwicklung durch ChatGPT, dass du den Eindruck hast, die Hälfte der Schriftsätze, die du auf den Tisch kriegst, die werden auch gar nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern da sagt irgendjemand, schreibt 10 Seiten und sagt dann, mach mir doch bitte daraus mal 20. Und dann
kriegst du den. Warum? Weil mehr sieht nach mehr aus? Nur
verstopft das Rechtssystem.
Okay. Liest du denn eigentlich, ich habe so gefragt, bei so einer Akte wie jetzt in dem Blockprozess 1000 Seiten, wenn du dann der Anwalt bist, der jetzt nicht da, sondern bei anderen Sachen sowas, liest du jede, musst du voll in der Akte drin sein?
Ja.
Okay.
Vorbereitung ist alles. Also wenn du so ein Verfahren führst, musst du eigentlich jede Zeile auswendig kennen.
Okay. Und das ist dann einfacher gewesen bei dir, weil die Akten nie so lang waren? Weil es ja immer so oft ja um schnelle Fälle geht.
Hackenthal war ja auch ein ziemlich langes
Verfahren.
Ich habe eine Menge längerer Verfahren gehabt. Viel von dem Zeug, was ich gehabt habe, habe ich ja bis zum Bundesverfassungsgericht und zum Europäischen Gerichtshof geschleppt. Und dann beschäftige ich so ein Verfahren ja doch mehrere Jahre.
In welche Rolle hat dabei gespielt, dass du ja durch diese Fokussierung auf bekannte Persönlichkeiten diese Leute auch kennengelernt hast? Das ist ja, ich gebe es zu, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ist, dass ich Menschen treffe, die ich sowieso immer schon mal treffen wollte. Mhm. Und dann hinterher mich frage, interessant, dass ich dafür auch noch Geld bekomme. Spielte das nur, also gab es so ein Interesse von dir an diesen Persönlichkeiten, an diesen Menschen, die viel im Leben erreicht haben, die dann auch mal kennenzulernen. Und ja. Erste Frage und zweite, du nickst schon, und zweite dann. Und was hast du von dem mitgenommen?
Also die erste wirkliche Super-Promi, den ich getroffen habe, war Liz Taylor. Mhm. Bei der habe ich dann in Washington im Haus gewohnt und
ihr morgens
Frühstück gebracht.
Ja.
Das war schon mal eine tolle Erfahrung.
Als Anwalt?
Nee, da war ich Student
noch. Okay. Wie bist du an Liz Taylor rangekommen?
Der Sohn von ihr war Austauschschüler in München. Den habe ich in München kennengelernt. Und als ich dann meine Amerika-Reise gemacht habe, habe ich dem geschrieben und habe die besucht. Habe bei denen dann eine Woche gewohnt im Haus. War damals gerade Wahlkampf. Der hat kandidiert, wurde Senator von Virginia, der Mann von ihr, John Warner. Und das war sehr interessant, das mitzuerleben. So, der zweite war dann Bob Marley, mit dem ich ein langes Interview gemacht habe für die Bild-Zeitung und dann einen sehr, sehr lustigen Abend verbracht habe in seiner Präsidentensuite. Naja, und dann habe ich halt immer so einen nach dem anderen kennengelernt und irgendwie festgestellt, du kannst mit den allen vernünftig umgehen.
Und kann man was, also wenn man so guckt, wir haben vorhin gesagt, dass du jemand bist, der gerade in allen Bereichen, die er macht, der Beste sein wollte. Hatten die das alle irgendwie? Ist das, was diese prominenten, erfolgreichen Menschen vereint, dass sie eigentlich immer der Beste sein wollen, egal was sie gerade machen?
Ich weiß nicht, ob das so ist, dass du jetzt final unbedingt der Beste sein willst. Ich glaube, die haben einfach so viel Spaß an ihrer jeweiligen Tätigkeit gehabt, dass sie es automatisch der Beste war.
Das geht natürlich auch. Aber es gibt auch welche.
Ich glaube, du musst einfach, wenn ich so denke an wirklich so Leute wie eben gerade Pierch oder Lagerfeld oder so. Die haben das ja nicht gemacht, um populär zu werden, sondern weil sie es für richtig hielt.
Und Geld spielte dann auch einfach gar keine Rolle mehr. Ich habe gesagt, du bewegst dich immer zwischen diesem Spannungsfeld Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Selbstbestimmungsrechte, Persönlichkeitsrechte. Das ist eigentlich ganz schön schwer, ne? Weil eigentlich haben wir es sind zwei extrem hohe Güter und ist es gar nicht so einfach, sozusagen da was durchzusetzen, weil dieses Gut Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ja, viel mehr kommt darüber gar nicht, ne? Ist es denn eigentlich bei all den Sachen, wenn du so guckst, wie heute auch da geurteilt wird, wie schnell es da zu Verurteilung kommt, zu Abmahnung kommt, ist das eigentlich überhaupt noch gerechtfertigt? Weil es macht die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten ja nicht einfacher. Gerade in Zeiten von Social Media, gerade in Zeiten des Internets nicht.
Ja, ist richtig, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Schäden, die du verursachen kannst mit einer fehlerhaften Berichterstattung, enorm. Ja. Das habe ich nur auch jede Menge Fälle erlebt im Laufe der Zeit, wo Unternehmen auch pleite gehen wegen unwahrer Berichterstattung. Mhm. Und da sehe ich halt schon unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass das nicht passiert.
Wobei man in Deutschland immer das Problem hat, dass man dann in Sachen Schadenersatz oder Schmerzensgeld, da kommt dann nicht viel bei rum, bis heute nicht, ne?
Naja, das muss man differenziert betrachten. Okay. Das eine ist das Schmerzensgeld, das ist sozusagen die Entschädigung für Schmerz und was da gab. Und das andere ist der wirkliche Schadensersatz. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, was kaputt geht, weil ein Medium schreibt, ich hätte irgendwie, würde giftige Waren verkaufen oder was auch immer.
Okay,
dann das ist schadensersatzpflichtig.
Aber wenn
dann
du
kannst du den kompletten Schaden, der angerichtet wurde, dir wiederholen.
Aber schwierig wird es dann, wenn sozusagen über einen Unternehmer dann irgendwas geschrieben wird, keine Ahnung, und das damit sinkt seine Reputation, dann Schadenersatz zu kriegen, ist in Deutschland sehr schwierig, ne, oder? Oder fast unmöglich.
Ja, nur für die Reputation nicht.
Nicht, ne? Genau.
Da gibt's nur ein bisschen Geld.
Du hast auch Jürgen Trittin vertreten, das fand ich lustig. Mhm. Weil
ich habe auch mal die Taz vertreten
übrigens. Ernsthaft?
Steht nicht im Buch, aber ich habe die Taz mal vertreten gegen Gregor Gysi.
Die Taz hat Gregor Gysi? Nee, Gregor Gysi hat die Taz verklagt?
Gregor Gysi hat die Taz vertragt und Bascha Mika rief mich an und fragte, ob ich denn diesmal ausnahmsweise mal die Taz vertreten würde. Und ich habe gesagt, ja.
Aber das ist doch eigentlich ein schöner Moment, muss ja für dich ein schöner Moment gewesen sein, wenn dann sozusagen die andere Seite auf dich zukommt.
So, das habe ich häufiger gehabt.
Ja, okay. Ja. Jürgen Trittin, wir erinnern uns alle, ein Foto in der, und dann fragt man sich, wie kann sowas passieren, ein Foto in der Bildzeitung und da in der Unterschrift, in der Bildunterschrift stand dann Jürgen Trittin mit einem Schlagstock.
Bolzenschneider.
Und Schlagstock, ne? Und wenn man einfach nur kurz genau hinsah, sah man, er hielt ein Seil in der Hand. So, das ist dann irgendwie so, das sind dann so Momente, wo man als Anwalt sagt, jibi jibi, weil das Ding, da musst du gar nicht großartig was aufsetzen als Anklageschrift, oder?
Ja. Es gibt, Kai Dickmann hat in seinen Memoiren geschrieben von dem Moment, wo das passiert ist. Das kriegt ein Chefredakteur natürlich ziemlich aus der Bahn geworfen, wenn er das merkt. Ja.
Hat denn so jemand wie Kai Dickmann damals Chefredakteur der BIZ oder andere Chefredakteure, Journalisten, haben wahrscheinlich permanent versucht, dich anzurufen und gesagt haben, ach Herr Prinz, können wir das nicht irgendwie anders machen? Wir machen ein großes Interview, wir machen das und das und so.
Ich bin zu allem immer offen. Ich muss keine Gegendarstellungen sehen. Ich finde vernünftige Lösungen in jeder Form besser, als das per Gericht durchzuklopfen. Weil das Wichtige ist ja, gerade wenn man Unternehmen vertritt, die sind ja morgen immer noch da und müssen sich irgendwie mit dem Medium auseinandersetzen. Und die Medien sind auch immer noch da. Es ist nichts besser, als sich frühzeitig hinzusetzen und zu versuchen, eine Lösung zu finden.
Okay, und die Gerichte nicht zu belassen. Bist du froh, dass du all das, was du gemacht hast, in einer Zeit gemacht hast, in der die Medien noch halbwegs überschaubar waren und nicht im Jahr, also wie wäre das jetzt im Jahr 2025? Nehmen wir an, du wärst gerade fertig mit der Schule und müsstest dich entscheiden. Würdest du dich nochmal für Jura entscheiden und dann für den Weg in Richtung Medienanwalt?
Also wie gesagt, Medienanwalt kam ja sozusagen zufällig.
Zufällig, ja.
Ich würde auch, wenn ich glaube, ich würde wahrscheinlich wieder nochmal Jura machen. Ob ich jetzt wieder die Gegendarstellung oder Richtigstellung machen würde, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass ich irgendwas ganz anderes machen würde. Ich hätte auch Spaß an anderen Rechtsgebieten.
Aber ich frage die Frage auch deshalb, weil ja viele sagen, naja, Leute, Juristen brauchen wir in 5 Jahren nicht mehr. Weil das kann, also die 90% aller Fälle kann dann die KI anhand der Gesetze ganz einfach entscheiden.
Könnte sein.
Könnte sein?
Ob das einfach entscheiden kann, weiß ich
also,
nicht.
Kann viel Arbeit abnehmen.
Ja, insbesondere, wie gesagt, bei den Schriftsätzen für die Anwälte, klar. Aber ja, ich finde es nicht keine besonders schöne Entwicklung. Aber du wirst dann halt irgendein KI haben, was auch die Substanz des gegnerischen Schriftsatzes analysiert und der sagt, worauf du antworten musst. Und es wird alles immer komplizierter und schwieriger, das ist schon richtig.
Deine Agentur, deine Kanzlei gibt es bis heute. Wie viel arbeitest du noch?
Halben Tag.
Und gibt es dann irgendwann den Moment, wo du sagst, ich höre auf zu arbeiten?
Ja, im Moment ist es so, dass ich versuche ja wieder auf die Beine zu kommen, versuche wieder zu laufen. Das heißt, ich mache jeden Tag fast 3 Stunden Physiotherapie.
Okay.
Und dazwischen arbeite ich.
Und das erkenne das, du hattest einen Zusammenbruch, im Krankenhaus gewesen, im Koma gelegen, im Moment im Rollstuhl. Aber das Ziel ist tatsächlich, dass du wieder ganz normal selber gehen kannst. Wann, und ich glaube, du wirst es schaffen, weil das Slogan auch für mich ist ja, never give up. Ne? Wann wird das soweit sein? Kann man also das sagen? Weißt du nicht.
Es wird tatsächlich langsam besser.
Also okay.
Ich merke, dass ich mehr Kraft in die Beine kriege. Ob es wirklich klappt, weiß ich nicht. Mal schauen.
Okay, und was passiert dann? Irgendwie gibt es in der Familie, es gibt Kinder, aber gibt es auch welche, die dann einsteigen? Du bist ja mit Alexandra von Reding verheiratet. Also ihr habt ja dann am Ende 2 Unternehmen, für die irgendwann mal Nachfolger gefunden werden müssen. Mhm. Haben die Kinder daran Interesse oder gehen die völlig falsch einen anderen Weg, weil sie sich sagen, nee, ich will ja nicht
das so Kind. So arbeiten wie Papi.
Ich will ja nicht das Kind von Matthias Prinz sein und ich will auch nicht die Tochter von Alexander von Reding sein. Ich will was anderes machen.
Mhm. Ja, die machen alle was anderes.
Okay.
Keiner von denen macht eigentlich dasselbe wie wir. Eine unserer Töchter ist auch in Medien unterwegs, aber macht nicht so eine PR wie Alex.
Okay. Ich hatte neulich Klaus Brinkbäumer in diesem Podcast. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Zeit der Abschiede. Beginnt damit, dass er mit seinem Abschied als Spiegel-Chefredakteur und geht aber weiter, die Abschiede von den Eltern und so weiter. Und auch die Frage, warum haben wir so viele Sachen gemacht, die unwichtig sind? Unwichtig heißt also Sachen gemacht, warum haben wir uns nicht mehr um unsere Kinder gekümmert? Wenn man dein Buch liest, hat man den Eindruck, nicht, dass du irgendwas davon bereust, sondern man hat den Eindruck, die hat alles gleich viel. Du bist mit bei allem, ob das Taekwondo ist, ob das Segeln ist, ob das die Juristerei ist, was auch immer, immer voller Einsatz, immer voll dabei. Oder? Du hast nicht, oder hast du jetzt im Nachhinein, wenn du zurückblickst, sagst du, hätte ich doch nur das und das anders gemacht?
Oh ja, da gibt es sicherlich eine ganze Menge, klar. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer voll Power gegeben und die Ergebnisse waren entsprechend.
Und wenn du das Buch liest, man liest das Buch und denkt, der Mensch muss 120 Jahre alt sein. Also was du erlebt hast, würde bei anderen für 2, 3, 4 Leben reichen.
Kann schon sein, ja. War ziemlich schnell alles.
Und war dein Vater auch so?
Ja, mein Vater ist halt, erstmal hat er immer 6 Tage in der Woche gearbeitet.
Okay.
Damit geht's los, weil frei hatte er immer nur Samstag, weil er für die Bild am Sonntag nicht zuständig war. Und hat sehr viel Sport getrieben, fuhr morgens immer zu in den Club an der Alster, hat morgens eine Stunde Tennis gespielt, bevor er ins Büro ging, hatte auch eine Dusche sich ins Büro einbauen lassen. Also der war sehr diszipliniert, hat immer versucht, die Mischung aus Familie, Sport und Beruf hinzukriegen. Mhm. Das versuche ich auch.
Und das ist interessant. Schönes Kapitel, schöne Stelle in dem Buch, dass als dein Vater dann nicht mehr Bild-Chefredakteur war, gab es 2 Nachfolger und der eine von denen ist dann morgens um 4, den ersten Tag oder so, ganz früh ins Büro gekommen, um ja das Büro mit der Dusche zu bekommen.
Ja.
Und dann hat der andere, das muss man auch sagen, das sind natürlich Zeiten gewesen im Journalismus, wo man, auch ich kenne das noch, dass irgendwie auf Reisen, wenn dann die Chefredakteure auf Reisen waren, plötzlich ein Chefredakteur bei dir im Zimmer stand, ein anderer Chefredakteur und sagte, na, wie geht's dir? Und dann sich so das Zimmer anguckte und er wollte gar nicht wissen, wie es dir geht. Er wollte wissen, ob du ein besseres Zimmer hast als er. Also das auch da hat sich komplett viel geändert. Wir müssen noch über Caroline von Monaco sprechen. An die bist du auch rangekommen über Karl Lagerfeld?
Mhm.
Genau. Und
ja.
Was war der erste Fall, in dem du sie vertreten hast?
Der erste Fall, in dem ich sie vertreten habe, war ein erfundenes Interview, was die Bunte abgedruckt hat. Auf einer Titelseite mit lauter Paparazzi-Fotos im Inneren. Und die Titelzeile war, Caroline spricht über den Herzschmerz und die Zukunft. Oder irgendwie so. Und das war ein Interview, was nicht stattgefunden hatte. Burda hatte die Paparazzi-Fotos eingekauft und wie das häufig so üblich war, damals noch insbesondere, kaufst du Paparazzi-Fotos, hast aber keine Story dazu, also erfindest du die Story dazu.
Es war richtig ein Wortlaut-Interview, was erfunden war?
Ja.
Wo ich mich jetzt aber frage, okay, wie ist das jetzt nachzuweisen? Weil dann sagt Caroline von Monaco, das Interview hat es nie gegeben und Burda sagt, das Interview hat es wohl gegeben und dann?
Oder solche Fälle haben wir in der Vergangenheit auch gehabt. Dann
okay.
Musste man halt insbesondere die behauptet haben, sie hätten das Interview geführt, die mussten halt dann sagen, wann und wo sie denn bitte dieses Interview geführt haben wollten. Und bei Caroline war es relativ klar, die hatte einfach keins gegeben.
Ja, und dann aber nochmal, da musst du trotzdem sagen, das war dann und dann und da muss der jeweils andere beweisen, dann war ich aber gerade, keine Ahnung, auf einer Kreuzfahrt in da und da.
Ja, also wir haben eine Menge erfundene Interviews im Laufe der Jahrzehnte gehabt. Ich glaube, ich musste noch bei keinem beweisen, dass es erfunden war. Die haben immer gesagt, okay, stimmt nicht.
Würdest du denn sagen, eigentlich aus deiner Sicht, dass der Journalismus eigentlich früher eigentlich schlechter war als heute? Weil ich würde sagen, heute gibt es solche Sachen quasi nicht mehr, oder? Erfundene Interviews, weil du den Leuten fast auf die Schliche kommst, oder?
No.
Also zumindest in dem, also jetzt jenseits der Yellow Press, da ist vieles einfach komplett ausgedacht. Aber so bunte aufwärts, dass sowas würde, glaube ich, heute nicht mehr passieren, weil es zu schnell darstellbar wäre. Beweisbar wäre.
Also erfundene Interviews gibt es ja in der Presserechtsgeschichte eine ganze Menge.
Das stimmt.
Ja, es beginnt mit dem berühmten Interview Soraya, was zur ersten Schmerzensgeldzahlung in der Bundesrepublik geführt hat. mit der Überschrift, der Geschichte, die Überschrift hieß, der Schah schreibt mir nicht mehr. Das war auch ein komplett erfundenes Interview. Ich habe, glaube ich, nie Schwierigkeiten gehabt, nachzuweisen, dass die erfunden waren.
Okay, wir gucken mal, wir hoffen mal, dass es heute nicht mehr so viele sind. Letzte Frage, das Buch, das war es jetzt, weil ich fand ja, dass du so, dass es ja so faszinierend geschrieben ist, dass ich denke, der Mann muss mehr Bücher schreiben und ich habe auch das Gefühl, da steckt noch einiges drin. Machst du noch mehr?
Könnte sein. Ich habe ja alle Mandanten gefragt, ob ich ihre Geschichten verwenden darf. Und es gibt einen ganz besonders wichtigen und eigentlich zwei, die gesagt haben, nee, möchte ich nicht, ich bin noch hier in Funktion und so, lass das mal, dann habe ich sie nicht drin. Die wären aber durchaus noch Prozesse für ein extra Buch.
Und kannst du auch nicht sagen jetzt, welche das sind?
Nee, aber das eine war, habe ich für einen großen deutschen DAX-Konzern Prozesse geführt auf drei verschiedenen Kontinenten.
Okay.
Das war hochinteressant, extrem lehrreich und das würde ich gerne nochmal machen.
Das war auch interessant, das war mir eigentlich so bewusst, dass du dann, irgendwann war dir dann schon die Sache mit denen, also nur diese Mediensachen waren dir zu wenig oder wolltest du wieder was anderes erleben, weil du dann ja auf die Unternehmensseite mehr gegangen bist.
Und ja, also ich hatte das große Glück, dass dann eben Leute ankamen wie Ron Sommer und Ferdinand Piëch, Kajo Neukirchen, die also berühmte Unternehmensführer, die dann sich von mir haben beraten lassen. Und dann, dadurch bin ich in diese andere Szene reingekommen. Also nicht mehr nur Glanz und Glamour, sondern auch Eisen und Stahl.
Wie lange hast du gebraucht für das Buch?
2 Jahre, aber immer nur nebenbei.
Also irgendwie wie morgens dann geschrieben, ein paar?
Genau. Kurz vorm Training.
Matthias, erstmal wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg für dieses Buch, natürlich viel Erfolg für die persönlichen Ziele, die du gesetzt hast. Und dann sprechen wir in 10 Jahren, bin ich sehr gespannt. Und dann innerhalb der nächsten 10 Jahre, ich habe gelernt in diesem Podcast, dass man sich mit Zahlen, allerdings hatte ich vor kurzem auch die Chefs der Hamburger Messe da, die ich gefragt habe, wann der Fernsehturm wieder eröffnet. Und dann haben die, glaube ich, gesagt, vor 2035. Also wir lassen uns mit Zahlen nicht festlegen, aber bist herzlich spätestens zum 80. Geburtstag wieder eingeladen.
Okay.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.